guten Tag.
Komm rein.
Tee im Atelier. Ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter. Folge 18. Brecht in Kalkutta.
Ja, und damit ein herzliches Willkommen hier beim vielleicht unregelmäßigsten Podcast der Welt. Danke auch an die Fans fürs Hören. Und ich frage mich tatsächlich, ob uns auch Menschen immer noch neu entdecken, weil sie vielleicht auf der Insel Hiddensee am Kunstgarten vorbeigeschlendert sind und den QR-Code gefunden haben, auch am kleinen Kiosk gegenüber vom Dornbusch. Woanders machen wir ja kaum Werbung, vielleicht noch auf Thorstens Website und Insta-Account. Heißt also, wer hört uns? Fragezeichen. Es müssen irgendwie Menschen sein, die was mit der Kunst des Thorsten Schlüter zu tun haben, vielleicht auch mit dem Menschen dahinter. Und ja, meinetwegen und vielleicht auch ein bisschen mit mir, der Frau an Thorstens Seite, die eigentlich Radio macht und ab und zu eben auch so privat funkt wie hier. Herzlich willkommen also den vielleicht Neuankömmlingen. Und ja, wann haben Thorsten und ich Zeit zum Podcasten und zum Plaudern über Kunst und Leben? Auch das wissen die Treuhörenden, meistens im Februar eines Jahres, wenn Arbeitszeit ist in Indien. Und manchmal kommt Thorsten da auch nur vom Einkauf zurück. Na?
Ich hab ein bisschen versagt. Ich hab nur eine Flasche Wasser mitgebracht. Aber ich bin überraschend in Pottika reingekommen. Pottika ist so eine Art heidnisches Karneval, habe ich den Eindruck. Also die sind jetzt hier alle mit verkleidet als Horrorfiguren, Halloween-technisch unterwegs. Und das gibt's nur auf Diva Island. Und stehen überall rum und alle begeistert von und machen Krach und erschrecken die Leute. Und das ist das Prinzip, Leute erschrecken.
Das ist dieser Maskenball, von dem habe ich auch schon gelesen. Der hat aber mit Halloween überhaupt gar nichts zu tun. Und ich hasse Maskenball. Ich bin froh, dass ich nicht dabei war.
Ja.
Zeichnerisch was dabei?
Ja, ich hab natürlich dann gezeichnet. Hab dann probiert mal, ob sie mich dann lassen, aber sie haben. In dem Moment, wo ich auch bunte Zeug in den Fingern hatte, war ich sozusagen unter Welpenschutz. Und dann ist ein bisschen was entstanden hier so.
Ja, crazy.
Hoffentlich nicht auf der falschen Seite zeichnet, sieht so aus. Ne? Im Kopf.
Sehr bunt.
Und jeder, der vorbeikommt, der wird dann erstmal erschreckt. Und wenn ein Bus kommt oder ein Auto kommt oder ein Moped kommt, sofort stürmen alle auf ihn ein und erschrecken ihn. Mit Hu und Ha und He.
Und ich habe aber jetzt keinen Sound, weil ich nicht dabei war.
Naja, wir
Hu
können jetzt
und Ha
dann,
und
wir
He.
Können jetzt dann nee. Noch mal gerne noch mal hinfahren.
Nee, ich sage einfach Hu und Ha und
He. Genau, und es knattert und zwischendurch wird mal... Setzen sich mal drei Gespenster auf ein Motorrad und dann macht der das Motorrad ganz laut, damit sie sich alle noch mehr erschrecken. Und es ist alles ein bisschen, aber alle haben viel Spaß dran. Ne? Kinder sind auch dabei.
Ja. Ich bin ja auch kein Freund von Karneval, ich sag's hier offen.
Ja, es ist auch überraschend, weil heute ist neben Pottika oder Pottika, wie sie es aussprechen, ist ja auch noch Shivaratri und das ist im Tempel. Und dann ist auch Karneval. Das ist alles auf einmal. Und
wenn Karneval ist morgen.
Karneval läuft schon eine Weile. Und morgen ist Rosenmontag so.
Ich bleib auf dem Hof.
Aber dieses Pottika gibt es nur auf Diva Island. Das ist was ganz Spezielles. Das haben die Portugiesen irgendwie mal sich ausgedacht. Und das ist hier, hat sich sozusagen erhalten. Weil das ist natürlich hier alles extrem portugiesisch. Also da ist ja wirklich noch, jedes Haus ist ja ein altes portugiesisches Haus. Und zwischendurch ist mal eins schöner. So wie das hier.
So, Skizzenbuch für den Moment nochmal zugeklappt. Und ja, jetzt sitzen wir vor diesem schönen Haus, das ein Gasthaus ist. Wir haben unseren Stammplatz in Aschwem verlassen und sind aufs Land gefahren, auf diese beschauliche Insel Diva Island mit dem schönen Island House, das uns vor 2 Jahren auch schon mal als Podcaststudio gedient hat, am Abend auf der Terrasse. Jetzt sitzen wir hier im Garten unterm Mangobaum und bevor dann auch wieder schönste Skizzen anlanden, gibt's heute eine schöne Geschichte und ich kannte sie noch nicht. Die Elemente sind absolut wild, es kommen vor, man glaubt es kaum. Deine Studienzeit in Weimar und dann eine Spur, die am Ende wirklich bis ins Heute reicht und hier in dein Tun nach Indien. Incredible, unglaublich. Und der Name, der alles zusammenhält und den ich mir sogar gemerkt habe, lautet Benevitz. So. Und jetzt du, Wir gehen also mal wieder auf Zeitreise.
Ich habe im Atelier neulich im Zuge der Erstellung des Werkverzeichnisses Kisten mit Theaterskizzen aufgemacht. Zig Theaterszeichnungen. Das Problem war, ich musste mal gucken, ich war nicht sicher, welches Jahr das war und guckte, weil die nicht signiert waren zum Teil. Und habe dann angefangen zu recherchieren anhand der Zeichnung, da es sich um verschiedene Theaterstücke handelte, die ich damals begleitet habe in den 80ern am Deutschen Nationaltheater, wo ich die Möglichkeit hatte, bei den Proben dabei zu sein. Und jetzt muss ich doch ein bisschen weiter ausholen, weil wie kommt man dazu, in einem Theater bei Proben zu zeichnen?
Wäre meine Frage gewesen, genau.
Das lag daran, dass ich, auch als ich nach Weimar kam, schon ein ziemlicher Theatergänger war und wieso Literatur und Theater mich ja immer begleitet haben von einer, auch schon frühester Zeit an. Und ich habe dann natürlich in Weimar die legendäre Faust I und Faust II Inszenierung von Fritz Bennewitz gesehen. Bühnenbild damals Franz Habermann in der Hauptrolle Detlef Heinze als Faust.
Bennewitz Regisseur.
Bennewitz Regie. So, und in der Zeit spielte ich ja dort in Weimar intensiv Tennis und wir schafften es ja auch dann da mit meinem Freund Lutz zusammen, der Mannschaft so zu stärken, dass wir dann zweimal hintereinander aufgestiegen sind und in der ersten Liga landeten, der damaligen DDR-Oberliga. Das war eine Tennissensation in der DDR damals, dass Weimar plötzlich in der allerhöchsten Spielklasse spielte. Und dann gab es eben schöne Matches für mich gegen Thomas Emmerich und Dietrich Schirmann, damals die Nummer 2.
Interessiert mich zwar sehr, aber nicht den Faden verlieren. Wir wollen jetzt noch wieder zum Theater.
Das Who is Who, ja, egal. Das bedeutete natürlich, dass auf dem Tennisplatz war natürlich auch immer viel los und war auch eine interessante Gesellschaft versammelt. Und wir spielten nachmittags auch immer noch mal ein Skat an einigen Tagen.
Jetzt auch das noch?
Diese Skatrunde war aber eine legendäre Skatrunde, weil da war unter anderem auch noch der Schriftsteller Herbert Greiner-May, einer der ganz wichtigen ostdeutschen Literaturwissenschaftler zu der Zeit und der den Aufbauverlag in Weimar mitleitete lange. Und es war auch dabei Lothar Häublein, der Star unter den Opernsängern am Weimarer Theater. Und Lothar fragte mich eines Tages, ob ich nicht vielleicht einem Ehepaar Tennisstunden geben könnte. Und da sagte ich, naja, eigentlich habe ich keine Lust dazu. Ja, um wen geht's denn da? Na, es geht um das Ehepaar Heinze. Da sagte ich, na das mache ich sofort. Weil ich war ein großer Fan von Detlef Heinze, der den Faust spielte und alle großen Rollen in Weimar spielte. Und ein toller Schauspieler. Und dann habe ich den beiden, kamen die und habe gesagt, okay, ich gebe euch 10 Stunden. Mehr machen wir nicht. In diesen 10 Stunden bringe ich euch das bei, was ihr braucht, um miteinander alleine weiterspielen zu können. Und so entstand dann eine größere Nähe noch zum Deutschen Nationaltheater. Und über Detlef hatte ich dann auch den Kontakt irgendwann. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie kam es denn zum Zeichnen?
Na, vor allem, ich hatte verstanden, Bennewitz ist der magische Name.
Ja, Bennewitz ist ja auch der magische Name. Der Punkt ist nur, wie kam ich dazu überhaupt in das Theater zum Zeichnen? Nachdem ich viele Inszenierungen gesehen hatte, dachte ich, ich könnte da auch zeichnen und habe dann auch gezeichnet, mal so heimlich auf die Eintrittskarte oder sowas, während der Vorstellung mal was im Dunkeln. Irgendwie, ja, das wäre toll, wenn man da mal zeichnen könnte. Und Detlef Heinze, der hat den Regisseur gefragt, der Inszenierung gerade, die damals lief, Richard oder Heinrich, eins von beiden, ich glaube sogar Heinrich. Ein Shakespeare-Inszenierung, wo Fritz Bennewitz die Regie führte mit Havemann. Und du musst natürlich dann, um da jemand ins Theater reinzulassen, ist ein großer Aufwand. Du brauchst die Genehmigung von dem Personalchef und der Regisseur muss das natürlich wollen. So, und tatsächlich hat er das organisiert für mich. Ich durfte dann ins Theater durch den Hintereingang und dann zur Bühne und konnte dann schon auf den Probebühnen dort zeichnen und habe dann wochenlang da bis zur Premiere gezeichnet. Und es war dann eben so, dass Bennewitz dann, wenn ich nicht zeichnete oder irgendwie mir das langweilig schien, dann pfiff der die Schauspieler zusammen, dass ihre Bewegungen so erbärmlich sind, der Maler hat aufgehört zu zeichnen. Wie bewegt ihr euch? Und das war natürlich irgendwie immer auch alles ganz putzig und irgendwie aufregend. Aber vor allem für mich war das Zeichnen der Figur in der Bewegung, in der Aktion, in der Handlung. Diese ganze Dynamik, die sich abspielte, die psychologischen Zusammenhänge, die dann zu Bewegung führten. Das war für mich ein unglaublich gutes Training, weil es war die Fortsetzung dessen, was ich im Aktzeichnen gemacht hatte. Ja, also die Figuren fingen an, sich zu bewegen. Ich begann das immer mehr zu begreifen und für mich auch zu entdecken und auch so das Tempo zu verinnerlichen. Ja, und dann kam eine Inszenierung noch dazu bei Bennewitz. Später dann mit Volker Braun Tinker und mit Schroth Kleinert dann die Nibelung und bei Emich dann noch die Übergangsgesellschaft. Und ich habe dann, das war dann schon immer irgendwie so klar, dass wenn ich dann mal zeichnen wollte, die Regisseure auch dann sagte, ja, gerne und so. Es gab mal eine Ausstellung im Nationaltheater, dann hat Volker Braun mal ein Blatt gekauft. Das war sozusagen dann schon eine Verbindung, die da zustande kam. Ist dann mal unterbrochen worden, weil dann die Stasi dann dazwischen funkte und nachdem ich dann so ja die Architektur weggelassen hatte und ausgestiegen bin, und dann gab es mal eine Phase, wo sie dann mich aus Weimar weg haben wollten, und da hat dann auch die Personalchefin gesagt, der kommt mir nicht ins Haus, dieses subversive Element. Aber am Ende haben sich die Regisseure dann durchgesetzt. Ich weiß nur, Schroth hat sich dann mächtig stark gemacht dafür, gesagt, natürlich der Zeichner, der gehört zur Inszenierung dazu.
Also eine irre Schule des Sehens, des Zeichnens von Bewegung, da wollen wir ja irgendwann auch hin, aber zwischendurch geistert mir natürlich durch den Kopf, was ist mit der Tenniskarriere von Ehepaar Heinze?
Gut gegangen? Die spielen heute noch, haben ihr Glück gefunden auf dem Tennisplatz, sind besessen gewesen dann und haben ja auch so ähnlich angefangen wie du, eben mit ein bisschen später sozusagen, aber erst so mit jenseits der 30.
Das wird nochmal ein anderer Podcast.
Und spielen bis heute. Und soll ich weitererzählen?
Du sollst natürlich weitererzählen. Du kennst meine Schlängellinien. Weiß denn Bennewitz, wo dich das Bewegungsstudieren irgendwann hinbrachte?
Das weiß er vielleicht, wenn er uns hier von oben irgendwo oder als Reinkarnation hier irgendwo zuhört oder mich beobachtet hat und mich da irgendwo hingeführt hat auf diesem Markt, dann weiß er das vielleicht. Jedenfalls, es war verrückt. Ich habe also in diesen Kisten gewühlt und habe dort die Zeichnung rausgeholt, habe die fotografiert, fürs Werkverzeichnis vorbereitet und stellte fest, dass vieles nicht signiert war. Also ganze Serien von einer Inszenierung nicht signiert. Und ich wusste, dass es eine Bennewitz-Inszenierung war und habe dann versucht zu recherchieren, wann er den Heinrich denn gemacht hat in Weimar. Und da bin ich dann auf etwas gestoßen. Ich las was über seine Arbeit in Indien, dass es da ein Buch herausgebracht worden war mal, und ich habe dann gleich geguckt, ob ich es mir irgendwie besorgen könnte. Und dann erinnerte ich mich ja, dass er Brecht inszeniert hat in Kalkutta und in Bombay und in Bhopal. Er war ja großer Shakespeare-, Brecht- und Goethe-Regisseur und hat dann dort auch einiges davon gemacht. Und er war sehr anerkannt und er hat auch interdisziplinäres Theater dort praktiziert. Und ohne diese Theaterskizzen, die ja immer für mich, wenn mich einer fragte, wie ich das mit den Brunnenfrauen, wo das herkommt, na, die kamen über die Theaterskizzen, sage ich dann so, dieses am Theater diese Bewegung festzuhalten und die individuelle Dynamik daraus zu filtern und daraus was zu machen, ein Gleichnis oder ein Hieroglyphe oder das, was mit den Brunnenfrauen eben stattfindet und ewig stattfindet. Und da wurde mir klar, naja, Moment mal. Ohne Bennewitz hättest du ja gar nicht diese Brunnenfrauen wahrscheinlich gezeichnet, weil du nicht diese Theaterskizzen gemacht hättest. Und ausgerechnet er war der, der in Indien hier so lange gearbeitet hat, 25 Jahre bis 1994. Und was für ein Typ, habe ich gedacht. Das ist mir dann erstmal klar geworden, wie der gependelt ist zwischen Weimar und Indien. Ja? Was der hier für einen Status hat, weil Indien ist ein Land, was eine große Theaterkultur hat. Ja. Vor allem Goethe, Brecht.
Brecht in Kalkutta. Für Menschen, die uns vielleicht wirklich zum allerersten Mal hören, ist das Wort Brunnenfrau jetzt so in den Raum geworfen und für uns wie selbstverständlich, muss man mal einen alten Podcast hören. Das ist ein Sujet, was dich hier immer beschäftigt. Die Zeichnung der wasserschöpfenden Frauen auf dem Markt, die in einer unglaublichen Bewegung vonstatten geht, wenn sie den Krug ins Wasser lassen, das Seil dann mit Schwung ihn zum Kippen bringen, wieder hochziehen. Das hast du wunderschön schon erzählt. Es gibt ja diesen kleinen, feinen, unbeworbenen Podcast schon ein Weilchen.
Ja, ich würde sagen, die Brunnenfrauen heute sind nicht mehr so viele, die dieses Wasser so verteilen, weil der Markt ist kleiner geworden. Aber und sie sind ja vor allem zu einer bestimmten Zeit, wenn es sehr heiß ist, mittags, wenn die alle Wasser brauchen, besonders aktiv. Aber ringsherum ist natürlich auch ganz viel los. Und das ist natürlich dann irgendwo, manchmal sind das dann auch meine Brunnenfrauen schon, die werden sozusagen, die fließen dann ein in dieses Werkthema, ja. Die auch dann, man kann auch mal sitzen als Brunnenfrau bei mir, ja. Also man darf auch mal irgendwo schnacken oder klönen oder man kann mit dem Husband mal ein ernstes Wort drehen. Das ist alles im Umfeld dessen passiert. Das sind dann natürlich nicht mehr die Unberührbaren, die für diesen Job dahin kommen, um das Wasser da zu schöpfen und zu verteilen, sondern das sind dann eben auch Händler oder Angehörige oder ja.
Das ist eben indisches Skizzenbuch. Du füllst es jedes Jahr aufs Neue, beziehungsweise ein neues und sogar eine Bottega-Skizze ist heute reingeraten. Ich wusste, das ist nichts für mich. Wir sind also vorhin dann doch nochmal kurz los, eine Runde. Ach, wollen wir gar nicht drüber reden, dann hatten die auch noch Bier inzwischen getrunken.
Nach Sunset wird es dann alkoholisiert und dann wird es langsam, dann ist es ähnlich wie bei Holi, dann geht Respekt verloren und dann wird es unangenehm. Das ist dann eben auch so, ja.
Ja, und eigentlich war es ja auch eine Rundfahrt, um vielleicht schon ein bisschen Shivaratri-Spirit hier zu erhaschen und die ein oder andere Tempelmusik. Und man muss sich auch mal überlegen, die Tempeldichte hier auf dieser Insel, wir haben kurz geschaut, ja, also die kleine Insel Diva Island ist Pi mal Daumen, so 10 Kilometer lang, einige wenige breit, fast eine Analogie zu Hiddensee. Aber hier gibt's 50 Tempel. Hätte Hiddensee 50 Tempel. Nur keine Shiva-Tempel.
Keine Shiva-Tempel und die Tempel, die hier sind natürlich nicht alles solche prachtvolle Tempel, wie wir es vielleicht so uns vorstellen. Es gibt auch kleine Tempel, die nur wie so ein Schrein irgendwo stehen. Aber ja, wir hatten also nicht dieses Vergnügen, jetzt hier in den 3 Tagen, wo wir jetzt hier vor Ort sind, in einer Abfolge von Valentine's Day, Shivaratri und Karneval auch noch dazu. Und noch hier diese spezielle Nummer hier.
Karneval Bottega, ja. Karneval kommt dann morgen zu Hause. Krach war es für mich genug, aber jetzt zirpt es schön hier an diesem Abend.
Unter dem Cashewbaum übrigens, ja. Nicht unter dem Mangobaum.
Habe ich Mangobaum vorhin gesagt?
Du hast vorhin Mangobaum gesagt, aber da ich dich nicht unterbreche, habe ich gesagt, das hebe ich mir noch mal auf als Zwischenruf.
Wunderbar.
Ja, der Cashew-Tree dieses Jahr trägt unglaublich viel Früchte. Ja. Der muss geblüht haben wie verrückt.
Schau hoch.
Und überall, die hängen schon die Nüsse.
Siehst die Nuss und die Frucht wächst dann
und
erst
die Frucht
noch.
Wächst drumherum. Und das ist, letztes Mal hatten wir hier so ein Vergnügen. Ich konnte dann also zum Frühstück mir so frisch die Cashews schneiden. Und das war so lecker.
Dieses Mal nicht.
Ums Essen geht es ja auch mal ein bisschen hier.
Heute auch nicht. Heute ist ein anderer Tag. So, über das Inselchen übrigens werden wir auch noch reden. In der nächsten Folge dann vielleicht, denn ein Jubiläum steht an. In diesem Sommer wirst du deinen Kunstgarten, man möchte es kaum aussprechen, zum 40. Mal öffnen. Und darüber werden wir reden. Warum nicht auch hier in Indien? Hier haben wir ein bisschen Muße.
Ja, das ist eine lange Reise.
Heute nicht mehr. Geschnitten und produziert wird dieser kleine Podcast dann wie immer hier bei Staub und Hitze im Strohbüro. Und jeder, dem ich ein Foto sende aus diesem Arbeitsraum, der ruft dann immer A und O, weil die pinke Bougainville mit den Blüten so leuchtet und das einfach nur idyllisch scheint. Ich liebe es ja auch. Und wenn ich ein bisschen was für RBB und Deutschlandradio fertig gearbeitet habe, dann wieder wir beide, Thorsten, für heute.
Die Rückwand und die Kloseite, die kriegen jetzt einen weißen Anstrich.
Wenn wir zurück sind, ist fertig.
Dann ist es fertig und du hast ein paar weniger Mücken da.
Ja.
Du brauchst den Ventilator nicht auf volle Stufe stellen.
Wir werden sehen.
Den Propeller, den so verrosteten.
Für heute. Danke, Thorsten.
Danke, Rieke.